Willkommen in der CT-Redaktion, willkommen zu CT-Uplink. Wir haben jetzt einen Namen. Mein Name ist Fabian Scherschel. Wir befinden uns im Zeitalter der 6, CT6. So nennen wir das jetzt einfach, Zeitalter der CT. Ich sitze hier wieder mit drei Kollegen.
Martin Holland, Heise Online, also aus dem Newsroom. Und ich möchte heute kurz was zur NSA erzählen.
Kurz, nur ganz kurz.
Nur ein Ausschnitt.
Ich habe als Thema Mt. Gox mitgebracht. Hannes, du warst auf dem MWC.
Genau, ich war auf der Mobilfunkmesse in Barcelona und werde da ein bisschen was erzählen, was da so vorgestellt wurde und was da passiert ist.
Und ich bin Jörg Wirtgen aus dem Mobile Ressort. Wir sprechen über die Trends, hauptsächlich Mobile Trends sind das.
Was so cool ist gerade, was passiert. Ich würde sagen, dann fangen wir mit dem MWC an.
Ja, gerne,
ihr habt euch da in der Sonne bräunen lassen.
Genau, 5 Tage.
Das ist ja, die Messe wird ja immer wichtiger, ne? Also die ist ja jetzt.
Ja, also die Besucherzahlen steigen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die liegen so bei 85.000. Genau, ja. Sind angeblich auch noch sogar noch mehr, als die Veranstalter erwartet haben. Naja.
Natürlich.
Aber also was ich sagen kann, die Hallen waren voll. Es ist ein Haufen Kram passiert, also vor allem nicht nur von den großen Herstellern, nicht nur von den großen Firmen. Klar, Samsung hat das S5 vorgestellt, das war natürlich so das schon vorausgesagte Highlight. Aber es ist halt auch viel bei den kleinen Firmen passiert, viele Apps und so ein paar abseitige Sachen. Also vielleicht ganz kurz so als Überblick, High-End-Smartphones halt S5, fand ich relativ enttäuschend. Weil es ein S4 ist mit Sensoren und ein bisschen Fingerabdruck S4 und Puls
mit einer
und so.
Größeren Nummer.
Genau, ja. Und 0,1 Zoll größeres Display.
Wow.
Ja. Ansonsten halt, also Z2 von Sony, kleiner Knaller noch von Nokia, die Android-Smartphones. Wurde schon erwartet, dass die halt anstatt Windows Phone mal was mit Android machen. Aber dass dann gleich 3 Geräte kamen, war halt schon eine Überraschung. Und generell interessantes Thema, weil halt Nokia auch sehr bald von Microsoft übernommen wird. Ja. Und man da eigentlich nicht erwartet, dass die jetzt anfangen, auf einmal Geräte mit dem Konkurrenzprodukt herauszubringen.
Naja, Microsoft verdient ja an Android auch schön mit, ne, wenn man das so hört.
Angeblich sogar mehr als an Windows Phone. Einfach weil sie halt Lizenzkosten bekommen, ja.
Ja, dann.
Ja. Also ziemlich absurd und auch witzige Nummer, witziger Auftritt irgendwie. Davor wurde natürlich so ein bisschen spekuliert, wie die damit umgehen. Also ich war auch davor, noch einen Abend davor war ich auf der Pressekonferenz von Microsoft selbst, wo es viel um das Windows Phone Update zu 8.1 ging. Und irgendwann gab es halt eine Fragerunde und ein Journalist fragte dann einfach die Microsoft-Vertreter, wie fänden sie das denn eigentlich, wenn Nokia mal ein Gerät mit Android herausbringt? Die haben dann einigermaßen cool und langweilig reagiert, meinten halt, ja, wir vertrauen in Nokia natürlich und das sind unsere Partner und die wissen schon, was sie machen und so weiter. Man hatte aber nicht den Eindruck, als seien sie allzu begeistert gewesen von der Nummer. Und im Ticker stand auch, man hat Android überhaupt nicht wiedererkannt. Es wurde sofort gesagt, ja, aber man bindet sich nicht an Android und an Google, sondern wir machen da die Microsoft Cloud rein. Und man hat auch eigentlich nichts wiedererkannt von der Bediennummer. Vielleicht ist es aus wie Windows Phone alles.
Ist es im Prinzip dann nicht so ein Handy, wenn man Google eh blöde findet, so Android ohne Google, dann ist auch das Ding eigentlich ganz cool vielleicht, ne?
Ja, also es ist auch noch nicht so ganz raus, zum Beispiel, ob man jetzt einen Play Store darauf installieren kann. Das ist so ein bisschen dubios mit den Quellen für Apps. Also Nokia hat seinen eigenen Store und lässt aber auch Drittstores zu, zum Beispiel so russische Stores.
Oh,
und klar, es wird ein preiswertes Gerät, also aber ja, stimmt, das wäre vielleicht eine Anwendung, genau. Also vielleicht auch Leute, die dann wirklich gar keinen Play Store da drauf haben wollen.
Android für Google-Hasser, sozusagen.
Ja, man hat es dann zwar alles in der Microsoft Cloud, aber mag einigen Leuten vielleicht ein bisschen lieber
endlich
sein.
Von Google, ne? Also, stimmt, ja, das ist noch ein Gedanke dahinter. Also sie haben auch gesagt, das ist eigentlich eher für Entwicklungsmärkte, also Afrika und Teile von Asien. Ein Kollege hat aber gerade nachgeguckt oben. Das gibt's schon zum Vorbestellen bei Amazon, dieses Nokia X. Also es wird auch hierher kommen und vielleicht kann man das genau unter der Flagge, dann vielleicht wird es dann doch interessant für uns.
Wie war die Hardware so? Ich meine, Nokia baut ja eigentlich immer ganz coole Geräte, schön verarbeitet und so. Wie sah das aus?
Also von außen halt wieder knallbunt und einigermaßen ordentliches verbautes Plastik so. Ansonsten sind die halt low-end, ne? Da braucht man gar nicht drüber reden. Okay. Die haben irgendwie 800 mal, ich glaube 480 ein Display oder 800 mal 600. das kann nicht mithalten mit irgendwelchen Geräten, die auch nur 50 Euro mehr kosten. Ja. Das ist klar, das ist halt auch, das gibt es halt auch wieder, dass die andere Märkte angesprochen werden als Europa und Nordamerika. Ne? Ja.
Ja. Und ansonsten, außer Sonne, ich habe irgendwie, normalerweise finde ich das immer sehr langweilig, also ich finde bei sowas immer, das sind neue Handys, die haben mehr Power und mehr Zahlen und so, finde ich eigentlich immer blöd, aber ich fand dieses Yotaphone, was da habt ihr irgendwie ein Video von gemacht, das fand ich super, das war irgendwie, das hat hinten E-Ink drauf.
Also ganz kurz nochmal zu diesem Mehr an Technik, also höhere, normalerweise ist es ja wirklich höhere Auflösung, schnellere Prozessoren, ein bisschen mehr Speicher etc., ja genau, das ist dieses Jahr gar nicht so viel gekommen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als wären so technische Grenzen erreicht, dass die Prozessoren von Qualcomm beispielsweise nicht mehr viel schneller werden können, dass Full HD einfach eine technische Grenze ist auf so einem kleinen Display und die Hersteller einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um das zu überwinden und entsprechend sich Kleinigkeiten ausdenken. Wie zum Beispiel das Yotaphone, was dann einerseits ein richtig schickes AMOLED auf der einen Seite hat und das Besondere ist aber, auf der Rückseite gibt's einen E-Ink-Display, was dann eigentlich so Teil des Gehäuses ist. Also wenn das E-Ink-Display nicht gerade das Bild ändert, sieht man das kaum, dass das ein Display ist und nicht
eine
gedruckte Rückseite.
Genau, das sah irgendwie so aus, man konnte dann da so Wallpaper drauflegen. Das sah aus wie Design von dem Handy. Das fand ich eigentlich relativ cool.
Ja, genau. Also die neue Version, die soll dann halt auch das Gehäuse nicht schwarz sein, sondern grau, sodass es halt die gleiche Farbe hat wie das E-Ink-Display. Und man quasi das Gehäuse so wechseln kann. Also ein anderes Bild, ein anderes Schwarz-Weiß-Bild hinten drauf projizieren.
Und du hast halt die Uhrzeit. Das war ja das Spannende. Du kannst halt die Sachen, die du sonst nur mal das Display anmachst, um zu gucken, wie spät es ist, hast du eine E-Mail bekommen oder
sowas. Ja, oder Tweets und so.
Genau,
und so.
Wetter, Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, Streamer-Nachrichten.
Ist das so, dass man sich da Sorgen macht, dass das irgendwie kaputt gehen kann oder so? Weil ich weiß nicht, die Rückseite vom Handy ist für mich ja eher so ein Schutz gegen...
Also solange du da nicht drauf haust oder so... Das ist normales Plastik halt, ne, die Abdeckung von dem E-Ink-Display und das ist jetzt nicht viel anfälliger als anderes. Also vielleicht nochmal generell zur Messe, wir reden ja später nochmal über die NSA auch und es ist halt immer noch ein aktuelles Thema und viele machen sich irgendwie Sorgen darüber und der Gag war, auf dem MWC hat man nichts davon mitbekommen. Also nichts ist übertrieben, es gab schon Softwareanwendungen und Apps und so, die so in Richtung Security kriegen, aber es geht eigentlich nie darum, beispielsweise Geheimdienste auszusperren oder Werbeagenturen oder so, sondern immer nur um Hacker und um diese klassische Sicherheit. Und genau das Gegenteil wurde eigentlich gezeigt von den großen Firmen, nämlich Fitnessarmbänder, Smartphones etc.,
die
nicht nur halt wissen, wo du bist und was du machst, sondern auch noch, wie dein Puls gerade ist, ob du gerade im Krankenhaus liegst und wie viele Schritte du am Tag gelaufen bist. Ja, und das natürlich alles nach draußen pfeffern über Widgets und Apps. Und du hast das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Der einzige hardware-seitige Gegenschritt,
die NSA weiß, wie viel ich laufe, das ist nicht gut.
Ja. Und das Einzige, was man halt gesehen hat, was also von den bisschen bekannteren, größeren Ausstellern, war halt das Blackphone, dieses Smartphone von Geeksphone und dem PGP-Entwickler zusammen entworfenes Smartphone, was halt wirklich darauf ausgerichtet ist, dass die Daten nicht mehr so rausgeworfen werden wie beim normalen Smartphone, dass man Kontrolle darüber hat, welche Apps was rausschmeißen, dass man eine VPN-verschlüsselte Verbindung hat zum Internet, dass man Mails verschlüsselt schicken kann und so. Also das war eine der wenigen bisschen größeren Firmen, die wirklich mal gesagt haben, wir greifen dieses Thema auf und machen da irgendwas Kommerzielles draus. Alle anderen sind genau in die andere Richtung gegangen und wollten dem Nutzer immer mehr Daten abluchsen, immer mehr biometrische Daten auch, also wirklich höchst sensible Daten. Und das dann natürlich dann auch alles wieder unkontrolliert rausschicken.
Da hat auch keiner ein Sicherheitskonzept vorgestellt von diesen ganzen Fitbit und Fitnessarmbändern.
Oder also sowas. Samsung hat halt seinen Nox, ne? Das ist jetzt in der neuen Version, kommt das.
Das basiert übrigens auf etwas, was die NSA mitentwickelt hat.
Also da geht's halt auch wieder darum, dass Angriffe von außen halt irgendwie abgewehrt werden. Ja. Aber nie darum, dass halt über diese klassischen Wege dass es halt an kommerzielle, legale Firmen nicht rausgeschickt wird, sondern immer nur, dass illegale Angriffe halt abgewehrt werden.
Beim Blackphone, habt ihr da irgendwie was rausgefunden, ob das gut angekommen ist? Ich meine, die haben jetzt gesagt, im Juni wird es ausgeliefert, $630 soll es kosten. Ich habe es gerade mal versucht zu bestellen. Mit Steuern sind es dann $750. Und das für ein System, wo, So dolle ist das Handy. Ist
ein gutes Mittelklassegerät eigentlich nur, ja. Also das Feedback war groß. Ich habe, also so vom Gefühl her war es so, dass die größeren Medien, also die Fernsehsender beispielsweise, es erst nicht so wahrgenommen haben und erst im Laufe der Messe das so mitbekommen haben von den Bloggern und so im Gespräch im Presseraum so langsam mitbekommen haben, was noch so die Geheimtipps sind. Und da das Blackphone immer dabei war, die Blackphone-Macher haben auch eine Pressekonferenz gehabt. Nicht wie alle anderen irgendwo in einem separaten Raum, wo man die Leute in Ruhe reinschicken konnte, sondern quasi mitten irgendwo in der Gasse auf dem MWC, also Riesenmessehalle. Enge Gassen und da war dann eine PK und sie haben offensichtlich weniger Leute erwartet. Also ich schätze mal, da waren so 150, 200 Leute und man kam einfach nicht mehr durch diese Halle, weil halt doch irgendwie Leute das interessiert hat. Da saßen dann auch die Nachrichtenagenturen und so. Also ich glaube schon, dass es jetzt aufgegriffen wurde, aber wie du schon meintest mit dem Preis und so, es ist glaube ich eher für Leute gedacht, die es geschäftlich nutzen, die da wirklich drauf angewiesen sind und nicht jemand, ein normaler Nutzer, der jetzt sagt, ich will Hersteller XY oder so nicht mehr so viel wie Datenpreis geben.
Haben die irgendwas gesagt eigentlich, dass sie das Betriebssystem nur auf dem Phone verkaufen oder wollen sie das irgendwie auch als Custom-ROM anbieten?
Dieses sogenannte Private OS, das ist eine Android-Version. Soweit ich weiß, soll das erstmal nur mit dem Gerät verkauft werden. Also die sind ja auch, Software- und Hardware-Entwickler sind quasi zwei verschiedene Firmen und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die beide irgendwie ihren Happen davon haben wollen Ich schätze mal, dass es erstmal nur so rauskommt und sie abwarten, ob man überhaupt damit Geld machen kann.
Na, mal gucken.
Ja.
Die NSA freut sich. Naja.
ihr habt ein bisschen in die Glaskugel geguckt ne? und euch mit dem beschäftigt, was jetzt Trend wird dieses Jahr. Was kannst du da so sagen?
Also ein Trend werden mit Sicherheit die ganzen Mobilgeräte sein. Wir sehen jetzt, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Ne? Also man hatte anfangs seinen Rechner oder ein Notebook und dann hatte man vielleicht noch ein Smartphone und dann kamen die Tablets dazu. Und jetzt gibt's diese Hybriden, die auch langsam richtig gut werden. Also die Idee, dass man vielleicht ein Tablet und ein Notebook in einem Gerät hat, das versuchen die Hersteller jetzt immer besser umzusetzen. Und da kommen lustige, ganz viele verschiedene Geräte bei raus. Das sind einmal tatsächlich Monitore mit Touch, sodass man irgendwie seinen fetten Monitor vor sich hat. Und da ist dann manchmal ein Android schon drin, sodass man seinen Rechner nicht mehr einschalten muss. Im Monitor ist ein Android.
Und trotzdem hat man dann noch einen Anschluss, wo man den PC dann
anschließen kann. Okay. Das heißt, man kann den Rechner quasi auslassen, wenn man jetzt weiß, nur mal eben schnell Facebook gucken oder ein Filmchen irgendwie bei Google Play runterladen. Das geht dann nur mit dem Monitor. Eigentlich vielleicht eine ganz gute Idee. Und die Kollegen meinten, das ist sogar überraschend nützlich. Also nützlicher, als man denkt, weil man doch ganz viel auf einmal mit so einem Android macht. Also zu unserer Schande müssen wir zum Beispiel gestehen, das ist die einzige Möglichkeit, um CT auf dem 24-Zoll-Monitor zu lesen, weil wir immer noch keine Windows-App haben.
Kauft alle so einen Monitor, das ist ganz toll.
Dann funktioniert es auf einmal.
Also als Technik-Freak denke ich mir ja, wie Computer ausschalten.
Also ich hatte meinen Laptop, der hatte so eine Funktion, irgendwie so eine Taste, Web-Taste oder so, die hast du dann gedrückt, da war wirklich dann nur der halbe Computer an oder so und dann konntest du da irgendwie E-Mails abrufen oder ins Internet. Ich habe das einmal benutzt, fand das total toll.
Wobei,
und hab's nie wieder angemacht.
Ja, also es war auch schlecht umgesetzt. Ja, okay, das war im Prinzip klar, so ein eigenes Linux, da immer was da drin ist, was nochmal hochbooten musste. Man musste den Rechner doch wieder einschalten. Ja, also man hat eigentlich keinen Vorteil gehabt, außer dass Windows beim Booten jetzt nicht direkt 793 Updates einspielt.
Ja, also ich hab mir vor anderthalb Jahren ein Tablet gekauft. Und seitdem läuft mein Rechner wirklich nur noch so alle 2-3 Tage, weil ich fast. Ja. Okay. Abgesehen mal von Fotobearbeitung und Zocken.
Hier verläuft ein Graf zwischen dem Mobile Resort und dem
Rechner. Ihr habt auch keinen Akku im Rechner. Ja, doch du, aber der hält nur eine Stunde.
Ja, der ist ja an Strom angeschlossen.
Ja, auf alle Fälle, also für mich hat das Tablet wirklich einen großen Teil des PCs ersetzt. Und entsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dann so einen Android-Monitor zu benutzen. Wobei, dann kann ich schon wieder nicht mehr auf dem Sofa surfen.
Das ist auch so. Das stimmt, dafür sind die jetzt nun gar nicht da. Dafür gibt's eben die anderen Dinger, nämlich die Tablet-Notebook-Hybriden, mit denen man was machen kann. Die meisten laufen unter Windows und da hat man eben das Problem, dass die Touch-Oberfläche schön gemacht ist von Windows. Die Hardware ist auch echt sexy, könnte man sich vorstellen, gut mit auf dem Sofa auch zu surfen. Aber es gibt einfach zu wenig Apps dafür. Also die Windows-Touch-Apps viel, viel zu wenig. Man hat dann eine schöne Hardware, die ist dann aber immer noch nicht, hat immer noch nicht die ganzen Vorteile, die man von Android und iPad eigentlich gewöhnt ist. Das geht ein bisschen in die falsche Richtung. Viele von denen haben einen Stift wiederum und wenn man da nur ein bisschen bessere Software hätte, dann wäre es zusätzlich was, so um in PDFs reinzuschreiben. Das kommt alles ganz, ganz langsam nur. Und das größte Problem, was wir sehen, ist das Größenproblem. Das größte ist ein Notebook, damit es irgendwie sinnvoll ist, muss ja eigentlich schon 13 Zoll oder größer haben. Das ist das ja immer ein ganz schönes Gefummel. Mhm. Und ein Tablet mit 10 Zoll ist vielen Leuten ja schon zu groß. Stimmt, so ein 12 Zöller von Samsung, wir haben ihn leider immer noch nicht gesehen, stellen sich aber alle vor, dass er eigentlich viel zu groß und viel zu fett ist und zu schwer und man kann ihn nicht lange tragen.
Ich hatte ihn in der Hand.
Und
wie groß ist
das? Dass du einen gekauft hast.
Nee, gekauft nicht, nee.
Was glaubst du, zu groß, zu schwer?
Ich habe halt ein Tablet, um es auf dem Sofa zu benutzen und nicht am Schreibtisch und dafür ist es zu groß.
Also ich finde ja schon das normale iPad zu groß. Also ich habe ein iPad Mini und das ist genau der Faktor, den ich haben will.
Und das sehen wir auch bei ganz, ganz vielen Leuten, dass sie 7 oder 8 Zoll Tablets haben und das sind die super Geräte, um als Tablet zu arbeiten, aber selbst mit der besten denkbaren Mechanik kriegt man da kein vernünftiges Notebook draus.
Das sind ja jetzt Sachen, aber die man auch schon kaufen kann, so in der Form, ne? Was kommt da noch so als Nachfolger vielleicht? In welche Richtung? Kann man das absehen, ob da überhaupt jetzt eine Innovation kommt, dass es vernünftig funktioniert, so ein Konzept?
Die Hersteller basteln gerade noch an den verschiedenen Mechaniken. Also das, was ganz gut ist, sind eben Notebooks mit so einem 360-Grad-Winkel, dass man quasi das Display einmal ganz nach hinten biegen könnte und hätte dann die Tastatur außen. Die funktionieren unserer Meinung nach am besten. Es gibt welche mit so einem Schiebemonitor, das ist nicht so dolle. Es gibt dann auch die reinen Tablets, wo man dann mit irgendeiner Mechanik dann irgendeine mehr oder weniger Gummitastatur anbaut. Die sind auch nicht so richtig dolle.
Lenovo hatte, glaube ich, mal so ein Konzept, wo man die Tastatur so eine Lücke hatte und man das Tablet dann so reingesteckt hat, aber in verschiedene Lücken quasi. Es gab 2 oder 3 Lücken. Weil das kein ja damit man den Winkel ändern konnte und so ganz absurd,
also das ist ja, also die basteln da alle noch und so richtig scheint sich da kein Konzept durchzusetzen, gerade weil man immer das Größenproblem hat, wenn man mit so einem Ding arbeitet. Wollen die meisten einfach ein gutes Notebook haben und jede Hybridlösung muss ein Notebook ohne Kompromisse sein und dann fallen solche Klapperdinger da irgendwie schon raus oder auch die mit dem Schiebedisplay sind Mist, weil man kein Touchpad dann auf einmal hat vor der Tastatur. Taucht alles nicht so richtig was. Okay. Was ganz gut funktioniert, sind Touch-Displays. Die lassen einen dann auf einmal die Maus ersetzen. Und so richtig sehen wir auch nicht, dass dieses Jahr da noch was Neues kommt. Also es ist eher so, dass die Leute oder dass die Hersteller ihre Projekte einstellen. Also es gibt welche mit noch einem Scharnier in der Mitte, was man so noch raffinierter klappen kann. Also kommt kein Nachfolger. Es gibt welche, wo ein Rahmen ums Display ist und dann kann man das Display in diesem Rahmen drehen. Kommt kein Nachfolger. Also irgendwie taucht das alles nichts. Was wir jetzt gesehen haben, ist im nächsten Heft, in der 7 dann leider erst der Test, ein Gerät, wo in dem Rumpf der Windows-Rechner drin ist und das Display, da ist ein Android-Rechner drin, den kann man abnehmen. Also ganz viel doppelte Hardware, 2 WLAN-Chips, 2 Prozessoren. Geht vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung, aber dadurch, dass sie so schlecht zusammenarbeiten, Rumpf und Display, ist es dann auch wieder nicht die optimale Lösung.
Das ist ja wie bei dem Bildschirm dann. Also eigentlich, dann kannst
du
auch
wieder... So ein bisschen in diese Richtung.
Da habe ich mich auch... Okay, das ist jetzt... Ich bin auch Linux-Nutzer, muss ich das sagen. Da frage ich mich nicht, warum die nicht einen Linux-Rechner bauen mit Android. Weil dann könntest du ja schon mal wenigstens das Dateisystem so einfach übernehmen.
Warum die keinen Linux-Rechner bauen?
Ja, okay, gut, was? Punkt. Ich hab's versucht. Das gab es tatsächlich mal. Also Notebooks mit Android gab es mal. Acer hat das rausgebracht, Toshiba hat das mal versucht. Die sind alle ruckzuck wieder verschwunden. Das waren noch so die erste Generation von den Netbooks damals, von diesen kleinen billigen. Die Idee war ja, huhu, alles wird viel besser. Und viele von denen kamen mit irgendeiner komischen Linux-Variante. Asus hatte das versucht und Acer hatte das versucht.
Ja, ganz schreckliche, das war grauenhaft.
Und das war alles, alles nur eine Generation und dann war es weg und dann waren das nicht mehr besondere Geräte, sondern einfach billige Windows-Rechner. Und dann haben die sich erst in den Millionen Stückzahlen verkauft und waren der Erfolg.
Also das Ziel von diesen doch irgendwie merkwürdigen Geräten ist doch eigentlich, dass man ein Gerät für alles haben möchte. Also ein Tablet und ein Laptop ersetzen am besten. Ne? Und dann ist das andere Ziel auch noch mit dem Tablet, das Tablet und das Smartphone zu ersetzen. Ich glaube,
das Problem ist, dass die Hersteller nicht will. Also jeder hat da so einen anderen Ansatz. Die einen wollen was zwischen einem Handy und einem Tablet ist und die anderen wollen was zwischen einem Tablet und einem Laptop ist und irgendwie.
Vielleicht sollte man es auch einfach lassen.
Also ja, vielleicht sollte man einfach einen Laptop benutzen.
Ja, also es gibt, man sollte es vielleicht lassen oder sich genau überlegen, was ist das Besondere jetzt daran? Ich glaube, einer der Gründe für den Erfolg von dem ganzen Android und iOS ist, dass die Dinger viel einfacher zu bedienen sind, nämlich mit Touch und ohne Updates. Und in die Richtung gibt es auch Entwicklungen, das sind dann die Chromebooks zum Beispiel. das ist auf einmal von der Mechanik her ein normales Notebook und drin steckt dann eben auch wieder im Prinzip nur ein Browser sozusagen. Mhm. Das ist völlig wartungsfrei und sowas. So gesehen ist es schon super, aber man kann dann auch wieder so wenig damit machen. Ich glaube, irgendwie die Windows-Welt ist so krude und voll mit Spezialanwendungen, dass man da einfach nicht von wegkommt. Der Bedarf nach einem PC oder einem Notebook
ist einfach da. Ja, du sagst ja auch, das ist das Problem. Ne? Die haben jetzt jetzt haben sie zum Teil die Hardware, die haben die Apps nicht.
Ja. Also dein Artikel lief ja unter dem Thema Trends. Dann sind das ja eigentlich, sind es noch Trends der Hersteller, aber eigentlich nicht Trends, die aus der Nutzergruppe kommen, oder?
Stimmt. Wir kriegen schon
die gekauft trotzdem.
Gekauft werden die, glaube ich, selten. Das Interesse ist da. Mhm. Ich kriege ständig Anrufe von Lesern und unterhalte mich mit Bekannten und sowas. Die sagen alle, der Bedarf ist total da nach so einem Hybriden, mit nach Tablet und Rechner in einem. Mhm. Aber ich glaube, den Leuten ist eben nicht so klar, dass es nicht funktioniert. Ja. Okay. Hauptsächlich aufgrund der Displaygröße der unterschiedlichen und aufgrund der fehlenden Windows-Touch-Anwendungen.
Ja. Also mal gucken, wann es den Herstellern klar wird.
Ja. Na, ich weiß nicht, also du sagst, also die andere Sache, die ihr hattet, war ja irgendwie gebogene Displays und so, und da frage ich mich auch, will das überhaupt wer haben? Ist das nicht eher...
Wird man sehen. Also bei Fernsehern ist das natürlich geil, ne? Also da so ein 90 Zöller in gebogen, das ist schon cool. Aber klein auf dem Handy...
Ja, eben. Ich weiß gar nicht.
Die passen so ein bisschen besser in die Tasche vielleicht rein. Du findest die... Oder wenn man sie hinlegt, zerkratzen sie nicht, weil sie eben so gebogen sind, aber die Vorteile sind so
winzig, glaube ich. Du findest die Fernseher auch gut?
Ja. Also da warst du auch ganz überrascht.
Ja, ich bin überrascht, ja. Super, ich meine, selbst große Hollywood-Regisseure können ja offensichtlich nicht ohne Teleprompter erklären, warum man so ein Ding haben will.
Naja... Okay. Ah, das ist schon cool. Okay, ich gucke jetzt nicht viel Fernsehen. Also, das ist auch so egal und keine Filme.
Also 90 Zoll, wie viel sind das? Das muss man erstmal irgendwie hinpassen. Ich überlege gerade. Also ich habe dir auch gelesen und habe, also stand ja drin in dem Artikel, dass irgendwie den 40 Zöller, was jetzt vielleicht so normal ist, dass es da noch nicht so viel bringt. Und 90, also ich meine, das ist ja dann, also wenn es dann erst was bringt, dann...
Also ich finde diesen Effekt, den es angeblich haben soll, dieses Reinziehen ins Bild, wie so in so einem IMAX-Kino, der hat nichts mit der Biegung zu tun, sondern wenn ich einen 90-Zoll-Fernseher habe, dann habe ich den auch so.
Wahrscheinlich.
Meiner Meinung nach. Und was ich mir, also die Idee, die mir irgendwann kam, war dann, dass die das vielleicht einfach diese OLED-Displays, die da ja meistens drin sind bei den großen Fernsehern, also bei den neuen, den gebogenen, dass die einfach eher der Grund ist, dass sie noch Probleme haben, halt in dieses Gerät Stabilität zu bringen zum Beispiel oder Fertigungsprobleme haben, wenn das jetzt gerade ist und deswegen halt diese Biegung eher machen, weil es einfach stabiler ist zum Beispiel.
Echt? Das ist einfacher, die krumm zu bauen?
Nee, also bei der Fertigung nicht, aber ich könnte mir, also es wird sicherlich stabiler sein beispielsweise. Es ist ja unheimlich schwer, was flach zu bekommen, was also 90 Zoll groß und dann noch so dünn am besten. Da ist ja nichts Stabilisierendes in dem Gehäuse drin und wenn man diese gebogene Form hat, ist es ja schon einfacher, das Ganze dann halt wirklich stabil hinzubekommen. War jetzt meine Vorstellung, ich bin da auch nicht drin in dem Thema so weit technisch, aber für mich machte das so wenig Sinn, diese gebogenen Displays, dass ich halt generell einfach mal nachgedacht habe, vielleicht also, irgendwie einen anderen Grund
noch. Ich finde 4K viel interessanter persönlich.
Ja, 4K ist natürlich also ein fetter Fortschritt. Leider tut sich noch gar nichts mit den Inhalten.
Ja, genau, also. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Könnte man da schon.
Aber 4K ist geil.
Ja. Nein, ich meine, die Sachen, die man sich angucken kann, das ist ja dann immer irgendwie von der BBC so Naturdokus in was weiß ich wie.
Die können wir alle auswählen inzwischen, die drei Dinger.
Das sieht super aus.
Klar.
Ja, und das andere, was mir einfallen würde, wäre halt noch Gaming. Geht über Spielkonsole noch nicht. Und der PC, der packt das auch nicht, außer du steckst wirklich haufenweise Kohle rein.
Ja. Also ja, 4K hat deswegen tatsächlich zwei Aspekte, die wir sehen. Einmal ist es als Computermonitor ein 4K-Monitor mit, was weiß ich, 24, 28, 36 Zoll, supergeil. Sitze eine halbe Stunde vor und alle anderen Monitore sind kaputt dagegen.
Du also sprichst gerade aus Erfahrung, ne?
Ja, ich habe seit ein paar Tagen so einen 24 Zoller da, der ist super. Also dieses scharfe Bild, diese scharfe Schrift ist unglaublich und bringt alles nochmal so eine Klasse nach vorne. Also Windows ist ganz schön schwierig, damit umzugehen.
Das ist ganz schönes Gefummel. Also auf Linux hast du auch bei normalen Bildschirm keine scharfe Schrift. Also ich sag mal gar nichts.
Und das ist schon klasse. Und man gefühlt ist die Bildfläche so groß wie bei so einem 30 Zöller. Man hat nur so einen 24 Zöller vor sich und hat knackscharfe Schrift. Das will man echt nicht mehr missen. Und das unter Windows in den Griff zu kriegen, ist so ein bisschen praxisnötig. Gerade wenn man mit zwei Displays arbeitet, das habe ich selber noch nicht. Boah, ist das ein scheiß Chaos. Die einen Apps, die es nicht können, sind auf dem einen Bild gut und auf dem anderen schlecht. Mhm. Und die Apps, die es können, bei denen ist es genau andersrum. Aber es gibt keine Apps oder keine Anwendungen, die auf einem guten, also auf dem 4K-Monitor und auf einem normalen Monitor gut aussehen.
Also ist das alles ist noch nicht wirklich noch so end-user-freundlich, ne?
Schwierig, genau. Und dann braucht man noch eine ordentliche Grafikkarte, um das überhaupt alles ansteuern zu können. Da ist noch viel zu tun. Aber wenn man es gesehen hat, ist es super. Als Computermonitor. Ja. Wenn man es als Fernseher haben will, ist das Problem, dass man noch keine Inhalte hat. Es ist auch schwer anzusteuern von Spielekonsolen. Und da ist, glaube ich, noch nichts so richtig absehbar. Es gibt wohl so eine Blu-ray-Spezifikation, dass man 4K draufpacken kann, macht aber noch kein Mensch. Und wahrscheinlich passt dann auch nicht genug auf so eine Blu-ray drauf. Und dann müsste das alles gestreamt werden.
Eine Folge oder so. Eine Serienfolge.
Genau. Und beim Streaming sieht man ja schon jetzt, dass in den Großstädten es so halbwegs klappt. Aber sobald man auf dem Land ist, kann man ja froh sein, wenn man SD irgendwie ruckelfrei da kriegt, so ungefähr.
Also, das wird noch dauern. Ein Anwendungsfall ist mir noch eingefallen. Auf dem MWC haben die ganzen besseren Smartphones können halt 4K-Videos aufnehmen. Und wenn man dann wirklich selber Videos dreht mit dem Smartphone, was glaube ich ziemlich wenige tun, aber wenn man das wirklich tut, dann hätte man halt die Möglichkeit, die Videos in voller Auflösung zu sehen.
Ja,
aber
die Frage ist, bei so einer kleinen Optik in so einem Handy, willst du das in 4K da raus haben?
Also
das
sieht da
doch
so
schon normalerweise grauenhaft aus.
Die Kameras sind gut mittlerweile.
Also immerhin, wenn man sich so Fotos anguckt, 4K, das ist ja ungefähr, was ist es, 2 Mbit oder sowas, ne? Wenn ich nee, 8 Mbit. 8 Megapixel sind das so ungefähr. Ja. Und wir sehen tatsächlich Unterschiede. Es gibt
8 Megapixel sind jetzt nicht so viel.
Ja, stimmt.
Genau, 4K hört sich so riesig an.
Genau so hatte ich vor kurzem auch überlegt. Ne? Und dann hatte ich mal durchgerechnet. Und in der Tat, es gibt Handys, die schaffen durchaus 12 Megapixel noch besser darzustellen als 8 Megapixel. Also die Linsen sind so bei einigen Handys schon so in der Lage, 4K ordentlich zu machen.
Also das S5 hat jetzt, glaube ich, 16 Megapixel. Und die Fotos, die wir dort machen konnten auf der Messe, die waren klasse. Also einfach normal, richtig gute Kompaktkameraqualität, wenn nicht sogar Bridge oder Systemkamera. Also klar, optischer Zoom fehlt immer noch, aber die waren echt der Knaller.
Cool. Optischer Zoom am Handy wird auch schwer, oder?
Also ich hatte noch überlegt, dass diese 4K-Fernseher mit 3D, also ich glaube, auf der IFA hatte ich das schon gesehen, da gibt es natürlich dann noch weniger Inhalte, da muss man ja dann noch, da passen dann nur noch 10 Minuten auf eine Blu-ray oder keine Ahnung, das sah schon nochmal deutlich besser aus.
Ja, da wird ja normalerweise dann auch die Auflösung nochmal halbiert, je nach der Verfahren.
Ja, genau, und dann, da wirkt es aber.
Das heißt, also, dann hast du immerhin sozusagen Full HD in echten 3D, ja, in echten, ohne dass du die Hälfte der Zeilen verloren gehst. Das ist natürlich cool. Ja.
Aber wo kriegst du es her, genau? Also.
Ja, also das ist irgendwie alles noch nicht so da, genau. Oder?
Smartphones mit Zoom gibt es ja schon. Die sind so unpraktisch, nur dass sie kein Mensch haben will.
Ja, das ist
ja. Bis auf Nokias Ansatz halt einfach viele Megapixel, ganz viele Pixel reinzuhauen in die Kamera und dann halt digital zoomen zu haben. Ne?
Digital zoomen.
Das wäre eher die Richtung, glaube ich, weil physikalisch geht's halt einfach nicht, dass du auf diesem kleinen Platz dann einen vernünftigen optischen Zoom reinmachst.
Genau. Digital Zoom ist kein Zoom, sage ich jetzt immer als Foto.
Aber bei 40 Megapixeln schon.
Und es gibt ja welche tatsächlich mit einem optischen Zoom. Also die haben das wirklich ins Händen von Samsung, glaube ich, gibt's das auf jeden Fall. Gab's nicht.
Schraubt man dann da so an der Seite dran rum?
Nein, das ist einfach ein fettes Handy. Und dann ist das Handy.
Das ist 10 Zentimeter dickes Handy.
Und genau das ist das Problem. Das Ding taucht als Handy einfach nichts mehr, weil das hinten selbst eingefahren diese 2-3 Zentimeter Glubbel da irgendwie drauf hat.
Es ist eine Digitalkamera mit Android und Smartphone-Funktion eigentlich.
Ja, also irgendwie bin ich nicht so überzeugt.
Lieber schlechte Fotos.
Ja, lass uns mal von was Zukunftsträchtigem reden, Bitcoin.
Bitcoin.
Ich weiß nicht, ob ihr euch mal mit Bitcoin beschäftigt habt oder da irgendwie Geld rumliegen habt.
Jetzt nicht mehr.
Genau, also wenn man bei Mt. Gox war.
Ich hab jetzt 700 von denen.
Hatte man ein Problem, also da waren unheimlich viele Leute, große Bitcoin-Börse Mt. Gox, übrigens nicht nach einem Berg benannt, sondern das war mal eine Magic-Kartenbörse. Magic the Gathering Online Exchange. Die haben jetzt, heute kam das raus, hatten wir auf Heise Online eine Geschichte, die haben sich bankrott gemeldet.
Ja. Und 280 Millionen?
Eine Menge Geld.
Dollar sind verschwunden. Also die Bitcoins, das ist ja mal die Frage, die sind ja schön hoch und runter gegangen die letzten Wochen, aber immer noch 280 Millionen und die sind weg. Also ich meine, das ist, wenn Bitcoins weg sind, dann sind sie weg.
Ja, also die haben irgendwie, man weiß nicht wirklich, was da passiert ist, aber die haben irgendwie ihr System so blöd scheint es implementiert, dass Leute, die wohl betrügen konnten und denen gesagt haben, die haben Geld abgehoben quasi, und dann das wieder rückgängig gemacht und denen dann sie haben Geld abgehoben und denen dann vorgegaukelt, sie hätten nicht abgehoben und dann hat die Börse denen das Geld einfach nochmal ausgezahlt.
Wundervoll.
Also das ist das Gerücht, das war diese Lücke, die in diesem Bitcoin-Protokoll. Die ganzen Bitcoin-Börsen sind jetzt alle voll dabei zu sagen, Bitcoin ist sicher, das ist kein Bitcoin-Problem, das ist ein Mt. Gox-Problem. Das stimmt auch eigentlich. Also es ist eigentlich kein Bitcoin-Problem, oder?
Ich habe keine Ahnung, keinen Überblick. Ich meine, die Geschichte, ich habe das die Woche dann natürlich auch mitbekommen. Und also wenn eine Seite, wo du als Bitcoin-Nutzer wahrscheinlich jeden Tag mehrmals drauf guckst, einfach weg ist, komplett weg.
Ja, vor allem, wenn du da hunderte von
Euro ja, eben, wenn hast. Du dann da Geld liegen hast und dann ist die Seite weg und dann steht einen Tag später, wir kommen wieder oder
ich habe die Seite hier gerade aufgerufen. Ja. Da steht, also es ist im Prinzip.
Also das ist ja schon besser. Am Anfang stand ja wirklich nichts
drauf. Das Lustige ist, die Seite war nicht weg. Alle haben berichtet, die wäre weg eigentlich, weil die nur weiß. Und wenn man in den Quellcode geguckt hat, stand da hier jetzt bitte Nachricht einfügen. Ja.
Dann ist natürlich eine Seite nicht weg, wenn die weiß.
Dann kannst du dich total sicher fühlen.
Ja, also kurz hier, er schreibt halt gerade der Mark Capelis, der sitzt in Japan und versucht sich halt irgendwie zu erklären, so ein bisschen was passiert ist und dass er daran arbeitet, aber hier steht jetzt auch nicht irgendwie, keine Sorge, ihr kriegt euer Geld wieder oder so.
Nee, also die haben ja auch, dadurch, dass sie jetzt Insolvenz angemeldet haben, ich glaube, das heißt ja, dass das Geld weg ist. Ne? Ja. Also die haben das wohl, die hatten richtig Proteste vor ihrem, also die sind umgezogen in ihre alten Büros und die hatten erst kleine Büros, dann sind sie in große gezogen, weil es super gelaufen ist, dann mussten sie wieder zurück und dann vor den großen Büros hatten die dann richtig Demos, so wir wollen unser Geld wieder, von Leuten, die da halt richtig Geld liegen haben. Also
vielleicht ein allgemeiner Tipp, wenn man irgendwo Geld investiert, erstmal schauen, wie groß die Büros sind.
Und
die das letzte Mal umgezogen sind.
Grundsätzlich, also Mt. Gox hatte schon immer das Problem, dass die wirklich ein bisschen fadenscheinig aussahen. Aber es haben halt unheimlich viele Leute da Geld liegen gehabt.
Ja,
ich meine, okay, die anderen Bitcoin-Börsen sagen, das ist kein Bitcoin-Problem, das ist Mt. Gox-Problem, aber ich meine, es fällt natürlich auf die Währung an sich zurück.
Also, wurde nicht immer gesagt, dass ein Vorteil von Bitcoin ist, dass man Überweisungen nachvollziehen kann und auch sehen kann, wo welches Geld ist?
Ja, also das Problem ist ja, dass man kann sehen, dass das ganze Geld alles von Mt. Gox weg ist, aber man weiß halt nicht wohin. Also man weiß, da sind mehrere Adressen, da ist jetzt Geld, aber man weiß ja nicht, wem das jetzt gehört. Also es ist nicht anonym, weil wenn jetzt einer hingeht, der müsste ja, um jetzt aus diesen Bitcoins wieder Geld zu machen, müsste der jetzt bei einer anderen Börse tauschen. Oder damit irgendwas kaufen irgendwo und dann könnte man schon rausfinden, wer das war.
Also das dürfte dann irgendwann quasi bekannt werden.
Ja, oder das wird jetzt wieder durch so viele Accounts hin und her gebucht. Also ich weiß nicht, ob man sich da die Hoffnung machen kann, dass man das nochmal wieder sieht.
Aber selbst wenn man es wieder, also gäbe es dann, also die Technik war doch irgendwie, wenn es weg ist, ist es weg.
Also ja, also das grundsätzliche Problem halt bei Bitcoin sowieso, also wenn du die hast, wenn du so ein Wallet hast und da ist dein ganzes Geld drin und deine Festplatte, stürzt ab, dann ist es weg, dann ist dein Geld weg, dann kommst du nicht mehr dran.
Ja, da haben die Diebe ja auch nichts von. Die wollen ja wahrscheinlich irgendwie mit den Bitcoins noch was machen. Das heißt, es ist ungefähr bekannt, die 700 Bitcoins liegen auf Konto 700.000. XY23 irgendwas.
700.000.
Ja, die liegen nicht alle auf einem Konto, aber die sind die, also man wird schon später jetzt irgendwann, also im Moment, bei Mt. Gox selber weiß man das jetzt noch nicht. Also das ist halt noch nicht so analysiert. Ich habe es gesehen bei dieser Silk Road, diesem Drogenmarktplatz im Tornetz, den sie dicht gemacht haben. Da hat man halt genau gesehen, da haben Leute auch irgendwie, die sind einfach abgehauen mit den Bitcoins und die sind jetzt auf Konten und man weiß, dass die da sind. Aber man kann das schon nachvollziehen, aber solange die keiner nimmt und jetzt wieder irgendwie in Dollar umwandelt.
Aber kann man das nicht noch anonym machen über irgendwelche anonymen Schweizer Kunden oder was auch immer?
Sachen. Ja, also das größte Problem ist jetzt, glaube ich, dass die ganzen Regulierungsbehörden, also die japanische Regulierungsbehörde hat schon gesagt, wir machen da jetzt, also wir sehen uns da nicht zuständig, ne? Das ist keine Bank, also die Bankenregulierungsbehörde will da, glaube ich, nicht eingreifen. Und ich meine, an wen wendest du dich jetzt, wenn du da dein Geld hattest?
Darum geht's ja auch mal beim Bitcoin, von welchen Ländern es anerkannt wird und ob die Banken dahinter stehen etc. Ich habe jetzt gerade mal den Kursverlauf von dem Bitcoin rausgesucht und ich hätte jetzt was anderes erwartet.
Ja, also der ist nicht so gefallen global, nee, wie man das denkt. Also der ist, bei Mt. Gox ist der ins Bodenlose natürlich gefallen. Ja, schon bevor die gesagt haben, wir machen zu, hat da natürlich, also du konntest zwar, für eine Zeit lang konntest du kein Geld mehr auszahlen von Mt. Gox, aber du konntest intern handeln.
Ja.
Und dadurch ist der Kurs dann natürlich unheimlich gefallen. Aber ja, es gibt halt noch viele andere. Und Mt. Gox ist nicht mehr die größte. Die waren eine Zeit lang die größte Börse, aber mittlerweile sind sie es nicht mehr. In Deutschland nutzen viele Bitcoin.de, glaube ich, zum Beispiel. Okay. Also, ja.
Ist das irgendwie ein Todesstoß für Bitcoin oder
glaube ich drüber rum? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die sich davon erholen. Es ist nicht gut. Also es ist negative Publicity, aber die hat Bitcoin immer. Also wenn du dir bei uns die Heise Online-Meldung anguckst, immer wenn wir über Bitcoin schreiben, ist die Hälfte der Kommentatoren: Bitcoin ist das Beste ever, es wird die Welt retten. Und die andere Hälfte: Nein, das ist grauenhaft.
Ja, sehr kontrovers. Also man sieht es ja auch am Kursverlauf. Todesstoß war das nicht. Ich hätte das auch als anders erwartet. Also vielleicht haben es auch die Leute noch nicht mitbekommen. Da werden ja
ich glaube, die sind ganz gut vernetzt. Also ich glaube, Leute, die im Moment Bitcoin benutzen, die kümmern sich da sehr viel ihres Tages darum, was Bitcoin ist und wie das.
Meinst du, das ist noch nicht so Mainstream?
Nee, glaube ich nicht. Ja, glaub also ich auch nicht. Die meisten Leute wissen einfach noch wirklich gar nicht, was das ist. Okay. Und die Leute, die wirklich Geld in Bitcoin haben, die haben fast alle eine App auf dem Handy und checken den Bitcoin-Kurs alle 2 Minuten, wenn ich das so richtig im Blick habe.
Das habe ich auch beobachtet.
Und nee, also das glaube ich nicht. Aber ich glaube, das ist einfach, Bitcoin ist quasi, ist wie dieser Spruch, eine Idee ist nicht tot zu kriegen. Ne? Das ist jetzt eine Idee. Und selbst wenn Bitcoin selber irgendwann aus irgendeinem Grund, weil das Protokoll nicht funktioniert, weg sein wird, dann haben wir immer noch Dogecoin und Coin-Yi und was es nicht noch alles gibt. Und
wenn sie bis dahin nicht von Kanye West zu Tode geklagt wurden.
Ja, aber ich glaube, das ist auch alles, was man zu dem Thema sagen kann. Ja. Also wer jetzt da Bitcoins hatte, der hat eh ein Problem. Lass uns zum Abschluss noch ganz kurz einmal die NSA erwähnen, weil wir Martin hier haben und der NSA-Beauftragte ist. Da kam irgendwie jetzt die Woche raus, dass die Yahoo-Video-Chats
angeguckt haben. Das ist einfach die Geschichte. Seit 7 Monaten sagen wir, alle werden überwacht und dann kommt jede Woche und auch die. Ja, und also jetzt werden auch Video-Chats überwacht, aber natürlich ist es keine Überraschung eigentlich. Also
aber ganz lustig war, dass die irgendwie zu viel nackt.
Ja, also offensichtlich sind sie davon überrascht und haben ein Problem damit, dass die Analysten da nicht richtig drauf reagieren können. Und das ist offen. Also es wurde wohl extra eine Software eingebaut, die quasi sofort nicht mehr mitschneidet, wenn kein Gesicht zu sehen ist. Und damit die Analysten davor geschützt werden vor den Nacktbildern. Und wenn man das doch sieht, dann soll man doch bitte wegschauen. So,
heißt oder? Das nicht, dass sie bisher eigentlich gar nicht so viel mitgelauscht haben können, wenn sie davon überrascht sind, dass da sowas
passiert? Es ist auch nur dieses interne Dokument und es ist alles wieder, also es war schon, wenn es nicht alles so erschreckend wäre, dann wäre es natürlich auch auf
eine gewisse Art langsam
lustig. Stumpft ein bisschen ab und es war schon irgendwie ein bisschen lustig, aber eigentlich ist es natürlich erschreckend, weil natürlich trotzdem alles, also ich meine, es wird gespeichert, dass also die Privatsphäre ist da nicht das Problem, sondern offensichtlich, also zum Beispiel, das war noch die Sache, dass nur alle 5 Minuten quasi ein Screenshot gemacht wird von dem Videochat, hat Gründe wegen den Menschenrechten.
Angeblich.
Und weil die Server zu schnell voll sind. Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich war das Serverproblem zuerst und dann haben sie gesagt, oh, das passt gut, dann machen wir das ja auch wegen den Menschenrechten.
Zumal man ja nun wirklich keine zweite Erklärung noch braucht, wenn es gegen die Menschenrechte
verstößt. Vor allem, warum ist das besser für die Menschenrechte, wenn man Leute immer nur alle 5 Minuten ausspioniert? Also welche Menschenrechtsdefinition? Egal. Also
es ist eine endlose Diskussion, wenig Sinn. Was die Woche noch
was spannend du noch war, gemacht hast, ist, du hast dir angeguckt, wie der NSA-Skandal denn aufgenommen wurde in Europa.
Weil
wir irgendwie festgestellt, dass das, also wir reden darüber und auch in anderen Ländern wird darüber geredet in Europa, aber es findet irgendwie keine Diskussion so paneuropäisch statt.
Das ist natürlich die Sprachgrenze. Also ich meine, es ist einfach, es war schon schwer da, also ich habe halt Journalisten angeschrieben und gefragt, wie das bei ihnen so läuft und dann merkt man einfach schon, dass ich natürlich ich kann kein Polnisch, ich kann überhaupt nicht sehen, ob die da ein bisschen drüber berichten oder viel oder gar nicht und deswegen ist das dann jetzt meist über Englisch gelaufen und man muss sich das quasi wirklich dann direkt sagen lassen, weil selbst ich, der nun ein paar Sprachen kann, es sind jetzt 27, 28 Länder sind wir inzwischen, sind irgendwie 30 Sprachen. Es ist schwer und deswegen sollte man das schon irgendwie, also das Europaparlament behandelt das, aber wir haben nur nationale Diskussionen und was eben jetzt deutlich geworden ist, also das Gefühl, das wir haben, dass nur wir drüber reden, Im Großen und Ganzen kann man das bestätigen. Also es gibt in Holland offensichtlich also auch...
Nur die Deutschen, die sich
nur die Deutschen, die wirklich viel und laut da protestieren. Also wurde jetzt auch oft, habe ich gehört, aus anderen Ländern gesagt haben, es ist nicht so wie in Deutschland. Also man kriegt offensichtlich auch in Italien mit, dass es hier ein großes Thema ist. Und ja, also in Holland, in manch kleineren Ländern, manchmal sind das dann ganz, ganz lustige und interessante Sachen. Also ich meine, Estland hat halt eine große E-Government Infrastruktur, also ich meine, die haben Online-Wahlen und alles und natürlich ist das da deswegen ein, also zwar kein Riesenthema, aber ein größeres Thema, wenn natürlich so viel schon digitalisiert ist, dann aber es ist auch, die haben natürlich gar keine Illusion, dass sie die USA, das, also selbst bei uns haben die Politiker keine Illusion, dass sie irgendwelche Änderungen erwarten und ein estnischer Politiker braucht sich gar nicht hinstellen und irgendwas zu versprechen und das merkt man, dass da nicht so viel.
Das ist noch das ein Schweden-Untersuch, glaube ich.
Genau, also Schweden war...
Wie sieht es da aus?
Also ich dachte auch erst, meine erste Aussage, die ich bekommen habe, war, dass es ein großes Thema ist. Dann hat aber jemand mir direkt aus Schweden selbst geschrieben, dass es nicht so groß ist. Also wahrscheinlich ist es auch im... Also er hat den Vergleich gebracht, vor irgendwie 3 Jahren hatten die ein neues Überwachungsgesetz. Da gab es Riesenproteste. Danach sind die Piraten dort mit 7% ins Europaparlament eingezogen. Und das gab es jetzt überhaupt nicht. Es gab überhaupt keine so Diskussion, also offensichtlich dann schon Resignation und die Piraten dort stehen bei 2%.
Das ist doch frustrierend. Also ja. Ich meine, das wir wurden noch nie so viel überwacht. Auch.
Ja.
Also zumindest jetzt hier in ganz Deutschland eigentlich. In ganz Deutschland muss
man ja sagen. Natürlich.
Und trotzdem gibt es so wenig Feedback. Also
ich finde es aber auch interessant, dass man das mal in die Perspektive setzt, dass man mal sieht, wie andere Länder da reagieren. Fall. Also ich kannte das aus England, dass das für die natürlich völlig normal quasi eigentlich ist. Dass wirklich viele Leute, also es gibt natürlich da auch Ausnahmen, aber in der Regel ist da schon der Guardian so die einzige Zeitung auch, die da überhaupt drüber berichtet, richtig. Da wird in den anderen Zeitungen nur drüber diskutiert, ob Snowden nicht in den Knast sollte, weil er ja ein Hochverräter ist.
Oder die Guardian-Leute.
Oder also die Guardian,
der Snowden, ja, genau, das ist relativ Mainstream in Großbritannien, aber das sogar der Guardian.
Ja, verwechsel nicht England mit USA, das wird gefährlich.
Dass der Guardian ja wirklich intensiv angegriffen wurde, das gab es nun, habe ich nun wirklich von nirgendwo anders gehört, dass die Presse für das berichten, also das ist ja auch nicht mal in den USA der Fall.
Ja, bei uns wird das ja nur von der Politik für tot erklärt.
Ist doch, wenn die Zeitungen selber angegriffen werden für eine Berichterstattung, ist das doch eigentlich schon ein Problem auch der Pressefreiheit, oder?
Ja, natürlich. Also in Großbritannien ist da, du kennst das ein bisschen besser, die Situation ein bisschen anders.
Ja, also.
Das ist nicht so festgeschrieben.
Nee, also die haben ja grundsätzlich einfach keine Verfassung.
Ja.
Und das ist da alles ein bisschen mehr so im Fluss. Und ja, da wird viel über Pressefreiheit geredet. Pressefreiheit ist ein großes Thema, aber da wird auch sehr viel, also die Zeitungen zensieren sich da auch relativ selbst manchmal einfach gegenüber der Regierung.
Und ich habe noch in der Diskussion mit Briten auch mitgekriegt, dass natürlich die Presse in Großbritannien da nach diesen Überwachungsskandalen mit den Handys abhören einen derart schlechten Ruf hat bei Leuten, die auch darüber nachdenken, dass, also ich auch die Argumente gehört habe, na, die Presse braucht doch jetzt gar nichts darüber zu sagen. Also dann ist Überwachung besser. Der Presse glaube ich gar nichts. Die haben das in diesem ganzen World News, oder wie hieß es?
News of the World,
in dem Skandal. Also insgesamt so viel an gutem Ruf verloren, dass es jetzt einfach ein Kampf gegen Windmühlen ist.
Warum hören wir eigentlich immer mit so depressiven Themen auf? Können wir das mal irgendwie anders machen? Beim nächsten Mal müssen wir mal die Themen besser sortieren.
Ja, das sortieren wir.
Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Oder sie.
Je nach Alter.
Ja, genau.
Jetzt fühlen sich alle angesprochen.